Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich heute über das Thema Encourage etwas sagen zu dürfen. Und ich will damit starten mit einer Geschichte, die schon über 100 Jahre her ist, als zwei junge Männer im Ersten Weltkrieg mit einem Schiff an die Front transportiert wurden, um zu kämpfen. Und als diese zwei Männer an der Front angekommen waren, da tobte der Kampf so hart und so stark, dass einer dieser beiden Männer, die richtig gute Freunde waren, verwundet wurde. Und er lag hinter den feindlichen Linien oder im sogenannten Niemandsland, der Bereich der Frontlinien, der quasi umkämpft ist. Und als dieser eine Soldat am Boden liegt und ja eigentlich im Sterben liegt, will sein Freund aus dem Schützengraben heraus, um ihm zu helfen. Und der Offizier, der packt ihm am Schopf und zieht ihn wieder in den Schützengraben zurück und sagt, was hast du eigentlich vor? Und er hat gesagt, ich muss meinem Freund helfen. Und er sagt, dem ist nicht mehr zu helfen. Es ist zu spät. Und gibt ihm den Befehl, nicht aus dem Schützengraben herauszutreten, um sein eigenes Leben zu gefährden. Und als der Offizier sich umdreht, springt der Freund trotzdem heraus, stürmt vor in dieses Niemandsland, um seinen Freund zu holen. Und er kommt tatsächlich mit ihm zurück im Arm und bricht selber im Schützengraben zusammen, weil er diese Rettungsaktion nicht überlebt hat. Und mit seiner letzten Kraft zwar seinen Freund gerettet hat, dabei aber selbst sein Leben verloren hat. Und als er so im Sterben liegt, war der Offizier doch sichtlich bewegt über die Aktion des Soldaten, aber er sagt noch zu ihm, er sagt, was du da getan hast, das hat sich nicht gelohnt. Und er antwortet ihm und sagt, doch, es hat sich gelohnt, weil mein Freund hat zu mir gesagt, als ich bei ihm ankam und er dort alleine lag, ich wusste, dass du kommst. Und für mich ist das eine wahnsinnig schöne Geschichte für Freundschaft, so tragisch wie sie auch klingt, ist das für mich das Bild, was die Bibel auch oft an vielen Stellen zeichnet, wenn es um Freundschaft geht. Und da wollen wir heute einsteigen. Es geht um Freundschaft. Encourage bedeutet ja so viel, Alex hatte schon gesagt, wie ermutigen. Das heißt, heute geht es um Beziehung, um Freundschaft. Wie können wir Freundschaft leben? Und ich habe so nachgedacht in meinem Leben, die Beziehungen, die vielleicht auch aus solch einer Mentorenbeziehung entstanden sind, das heißt, einer hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und schon ein bisschen mehr im Leben durchgemacht und kann Jüngeren helfen. Was ist daraus eigentlich entstanden? Und so manche Mentorenbeziehungen, die hat eine Zeit lang bestanden und ist dann auch wieder, hat sich wieder aufgelöst. Die Lebensumstände haben sich geändert, man ist woanders hingezogen und so weiter. Und das ist auch voll okay. Und es gibt aber solche Beziehungen in meinem Leben, wo solche Mentorenbeziehungen, woraus eine Freundschaft entstanden ist. Und das ist mir heute Morgen, oder als ich die Predigt vorbereitet habe, nochmal so wichtig geworden, wo ich gedacht habe, ja, genau das ist eigentlich das Schönste, wenn das entsteht. Kayla, du hast es ja auch gesagt, das fand ich cool, dass es auch irgendwie Freundschaft ist, wo man sich vielleicht am Anfang trifft und es entwickelt sich was, ist für mich das Schönste, wenn aus Beziehungen wirklich echte Freundschaft entsteht. Und es ist für mich total schön zu sehen und zu hören, dass das auch durch Encourage hier in unserer Gemeinde passiert. Und ich habe mich so gefragt, gerade in Bezug auf die Geschichte, wer sind denn die Menschen in meinem Leben, die mit mir in die Schlacht ziehen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber bildlich gesprochen, wer ist bei dir in deinen täglichen Kämpfen, in den Kämpfen des Alltags? Bist du da alleine unterwegs? Oder ist da jemand an deiner Seite oder mehrere Menschen an deiner Seite, wo du weißt, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen? Ich weiß, dass diese Person mich auch hinter den feindlichen Linien noch retten würde und ihr Leben riskieren würde. Und das soll jetzt keine Frage vom grünen Tisch sein, sondern ich glaube, dass wir das alles in alle in unserem Leben erleben, dass wenn wir alleine unterwegs sind, wir an unsere Grenzen kommen. Und ich will da auch mal ganz bewusst den Ehepartner rauslassen heute Morgen. Ich hoffe und wünsche dir, dass dein Ehepartner dein bester Freund ist, aber ich glaube, dass es sehr entscheidend ist, dass wir Menschen haben, die wir echte Freunde nennen dürfen, unabhängig von einer Beziehung oder Liebesbeziehung, sondern Freunde, echte Männerfreundschaften und echte Freundschaften unter Frauen. Weil ich glaube, wenn der Ehepartner der Einzige ist, mit dem du deine Sorgen teilst und das, was dich im Leben so beschäftigt, dann fehlt dir was. Also es ist schon mal eine gute Sache, aber ich glaube, gerade der Austausch zwischen Männern und zwischen Frauen ist total wichtig und ich glaube auch, dass Gott das in uns als Menschen hineingelegt hat. Deshalb will ich heute Morgen über Freundschaft schwärmen, weil ich das selbst in meinem Leben so erleben darf und erleben durfte, wie mich das prägt und geprägt hat und vor allem in meinem Leben mit Jesus immer wieder nach vorne katapultiert hat. Und es gibt einen Vers im Johannesevangelium 15, steht er: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das verdeutlicht das, was durch diese Geschichte rauskommt, die ich erzählt habe. Und das ist das, was die Bibel auch dazu sagt, wenn sie sagt, Jesus Christus hat selbst sein Leben für uns gegeben, als wir noch Sünder waren, wie es im Römerbrief steht. Und ist für uns am Kreuz gestorben und diese Freundschaft, die er uns anbietet, nicht einfach der große, allmächtige Gott und Herrscher, der er immer noch ist und immer sein wird, der bietet uns eine Freundschaft an. Und er bietet sie nicht nur an, sondern er hat alles dafür getan, um Freundschaft mit uns zu leben und mit uns Gemeinschaft als Menschen wieder zu haben. Und der Günther hat mich schon angesprochen und hat gesagt, am Amtsblättchen, da stand ja der Gottesdienst Encourage, was heißt das denn eigentlich? Englisch, macht man heute so, gell? Manche Sachen klingen auf Englisch interessanter. Aber was bedeutet das eigentlich? Encourage bedeutet ermutigen. Und ich habe mich so gefragt, wenn wir schon dieses Programm so nennen, dann ist es eigentlich entscheidend, wenn du einen anderen Menschen ermutigen möchtest, zu wissen, wo er denn entmutigt ist oder an welcher Stelle er mutlos ist. Weil ohne das kannst du irgendwelchen Menschen pauschale Floskeln sagen, heute sieht es gut aus jeden Tag und vielleicht ihn dadurch ermutigen. Das kann mal ganz nett sein, aber trifft dann vielleicht nicht mehr die Gründe des Herzens, die gerade entscheidend sind und wo es an Mut fehlt, wo es an Kraft fehlt, wo es an Zuspruch fehlt und wo es an Menschen fehlt, die hinter einem stehen. Das heißt, das ist schon mal sehr entscheidend, wenn du jemanden wirklich ermutigen willst, dann brauchst du eine Beziehung zu dieser Person. Du musst wissen, was sie beschäftigt. Und das ist ein Austauschprozess, der in beide Richtungen gehen muss. Wenn du nie von dem erzählst, was dich beschäftigt, dann kann dich auch keiner ermutigen. Also, wenn du immer nur Ermutigung erwartest und sagst, auf mich kommt ja keiner zu, mich ermutigt keiner, dann ist die Frage, wem hast du das letzte Mal erzählt, wie es dir wirklich geht, außer deiner Frau? Weil dann ist die ganze Zeit überfordert, weil nur sie dich ermutigen kann. Oder andersrum, dein Mann. Deshalb ist es wichtig, das zu teilen, was in deinem Herzen ist, wenn du Ermutigung möchtest. Weil das ist die Grundlage. Und entscheidend ist auch, wenn es um Ermutigung geht, sind es nur Worte. Also mit Worten ermutigen, das ist so die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite funktioniert das aber auch sehr gut durch Taten. Und das sind, glaube ich, zwei wichtige Dinge, wo man sich nicht auf das eine versteifen darf, sondern das ist vielleicht auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine wird durch Taten viel, viel mehr ermutigt oder braucht vielleicht auch gerade tatkräftige Hilfe. Ja, ist wie im Jakobusbrief steht, wenn jemand Hunger hat und was zu essen braucht, dann brauchst du ihm nicht was von Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu erzählen, sondern gib ihm was zu essen. Ermutigung hat mehrere Dimensionen. Und Ich möchte heute von einer Freundschaft sprechen. Wer mich kennt, hat mich wahrscheinlich auch schon mal darüber reden gehört. Deshalb freue ich mich. Das ist für mich heute Morgen einfach, ich erzähle einfach das, wo ich am meisten Freude dran habe. Meine Lieblingsgeschichte in der Bibel, David und Jonathan. Für mich eine Freundschaft, wie man sie eigentlich nur so aus Filmen kennt. Also so, wo man denkt, ja, das ist ja so eine krasse Geschichte. Gibt es das überhaupt in echt? Und ich habe mich das in meinem Leben auch gefragt, so eine Freundschaft, das gibt es doch gar nicht in echt. Also es sind so manche Menschen, die haben das Privileg, so ihren Seelenverwandten oder wie auch immer man das nennt, zu treffen und so echte, tiefe Freundschaft zu leben wie David und Jonathan, aber das ist nicht für die breite Masse. Das ist so was Exklusives. Ich glaube, oder ich habe in meinem Leben erlebt, dass es anders ist und darf solche Beziehungen und solche Freundschaften erleben. Und wir wollen einmal gemeinsam draufschauen, wie das bei David und Jonathan begann. Ah, nee, stimmt gar nicht. Nächste Folie, macht er das? Ja, genau, das ist die richtige Folie. Darfst du gerne mitlesen, wenn du deine Bibel dabei hast. Ansonsten, hier vorne steht es auch. In 1. Samuel 18 treffen David und Jonathan vielleicht zum ersten Mal so ganz bewusst aufeinander. Obwohl sie, genau, gerade davor war die ganz bekannte Geschichte David und Goliath. David besiegt Goliath, da war Jonathan auch dabei. Und hat das miterlebt, wie dieser Hirtenjunge den Elitekrieger der Philister niedergestreckt hat mit ein paar Steinen und einer Schleuder. Das hat ihn ziemlich beeindruckt. Und ich glaube nicht, die Tatsache, dass er Goliath getötet hat und besiegt hat, sondern mit dem Selbstverständnis, mit dem David vorgegangen ist und gesagt hat, du verhöhnst den lebendigen Gott Israels. Und das darf nicht sein. Das war die Motivation Davids. Und nicht ein Held zu werden, der über allen steht, sondern Jonathan hat, glaube ich, erkannt, was im Herzen Davids ist. Und da steht in 1. Samuel 18, Vers 3 und 4, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Jonathan, der Prinzensohn, schenkt David dem Hirtenjungen seine Waffenrüstung. Versierte Bibelleser wissen, dass es in Israel zu dieser Zeit nur zwei Schwerter gab. Eins hat Saul besessen, der König, und eins besaß Jonathan, der Prinz. Es gab zwei Schwerter. Und Jonathan schenkt David sein Schwert. Also das hatte mehr als Symbolcharakter. Das war Jonathans Lebensversicherung im Kampf. Und er gab ihm seine Waffenrüstung. Vorher lesen wir noch, dass David die Waffenrüstung Sauls bekommen sollte. Die hat er abgelehnt im Kampf, weil er gesagt hat, das passt mir nicht. Das ist nicht meine Kragenweite, das bin ich nicht gewohnt, in so einer Rüstung zu kämpfen. Und die Rüstung, die er von Jonathan bekommt, diese Waffenrüstung, das war mehr als nur ein temporärer Schutz für vielleicht den Kampf seines Lebens, wie auch immer man das nennt, sondern das war der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. Und ich finde es so schön zu lesen, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Die Herzen von David und Jonathan, die haben sich da irgendwie verbunden. Weil sie beide ein Ziel hatten, diesem Gott Israels zu dienen und nachzufolgen. Und ich finde es so toll, er entdeckt jemand, der Leidenschaft für Jesus hat, für Christus, für Gott. Und sagt, mit diesem Menschen will ich mehr zu tun haben. Weil er dieses Feuer für Gott, was Jonathan auch selbst hatte, ja, in 1. Samuel 14 lesen wir die Geschichte von Jonathan, wie er diesen Vorposten der Philister schlägt. Und einen Mut an den Tag legt, der dem von David in nichts nachsteht. Der Eifer, den sie für Gott hatten, der hat sie geeint. Und das hat Jonathan direkt gemerkt. Und Jonathan geht auf David zu. Jonathan war der Prinz. Und hat sich damit quasi, ich sage mal, gesellschaftlich auf einen Hirtenjungen eingelassen. Das ist schon ein mutiger Schritt. Und Jonathan hat eine Entscheidung für David getroffen. Vielleicht hast du nochmal eine Entscheidung für Jesus oder für Gott getroffen und gesagt, hey, ich will mit dir leben. Ich will in dieses Abenteuer und in dieses Leben mit dir reinstarten, weil du mich gerettet hast. Dann will ich dich ermutigen, eine zweite Entscheidung zu treffen, dir einen Freund zu suchen. Vielleicht hast du auch schon einen Freund. Wir haben gesehen, wie viele Leute auch beim Encourage-Programm mitmachen. Vielleicht ist da schon Freundschaft entstanden. Und du hast genauso einen Freund, wo du sagst, oder eine Freundin, die wie David und Jonathan ist. Und wenn nicht, dann will ich dich ermutigen, triff eine Entscheidung, mit Jesus vorwärts zu gehen, indem du andere Menschen, die für Jesus brennen, in dein Leben einlädst und integrierst und sie zu deinen Freunden machst. Die Bibel sagt noch mehr dazu, zum Beispiel im Buch Prediger, das hat der Sohn von David geschrieben. Der hat es sicher bei seinem Vater mitbekommen, wie er Freundschaft lebt und was er darüber schreibt. Im Prediger, Buch Prediger 4, da steht, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stützt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ich musste direkt wieder an eine Jungschaft-Freizeit denken. Und ich glaube, du warst das, Ole, der mit Toni in einem Schlafsack übernachtet hat. Ja? Der Toni hat nämlich seinen Schlafsack vergessen. Und der Ole hat seinen Schlafsack mit dem Toni geteilt. Und das ist für mich immer dieses Bild, wenn ich diese Bibelstelle lese. Wahrscheinlich habt ihr nicht viel geschlafen, aber dafür war es warm. Da war das noch ja, eine Situation, die man hätte auch noch anders lösen können. Aber wenn man mal wirklich in einer Notsituation ist, dann ist es besser, nicht zu schlafen und es warm zu haben und dann zu überleben. Und es ist für mich so ein schönes Bild. Und vor allem das, was im Vers 9 steht, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Das finde ich so schön, diese Erkenntnis, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann kann man viel, viel mehr erreichen als alleine. Und ich glaube, dass das in unserem Leben, dass Gott das in uns reingelegt hat, dass wir andere Menschen brauchen. Und dadurch unsere Kraft multipliziert wird. Ich habe das eben schon gesagt, ich konnte mir in meinem Leben das lange nicht vorstellen, dass es so Freundschaften gibt und habe mich danach gesehnt. Und das Gebet um Freundschaft und echte Freunde ist das erste Gebet, woran ich mich in meinem Leben noch erinnere, was ich bewusst gesprochen habe über einen längeren Zeitraum. Da war ich so Teenager und ich habe mich so nach echten Freunden und nach einer echten Freundschaft gesehnt und habe da immer wieder für gebetet. Und wenn ich heute so in mein Leben schaue, da bin ich da so überreich beschenkt worden, dass ich mir das niemals hätte vorstellen können, dass es noch weit darüber hinausgeht, nur eine Freundschaft zu haben wie David und Jonathan, sondern mehrere Freundschaften zu haben, denen ich dieses Qualitätsmerkmal geben würde. Und für mich ist es die erste bewusste Gebetserhörung in meinem Leben, die immer noch stattfindet und immer weiter geht. Und das ist für mich was total Schönes zu sehen, dass Gott lebt und existiert und in unser Leben eingreift. Und die Dinge, die wir zu ihm bringen, da kümmert er sich drum. Und eine ganz entscheidende Sache als Gradmesser für meine Beziehung in meinem Leben: ich glaube, du hast erst dann einen echten Freund, wenn du mit ihm betest. Das ist ein simpler, aber finde ich ein sehr, sehr entscheidender Gradmesser für deine Beziehungen. Und ist es völlig okay, wenn du Freunde hast, mit denen du nicht betest? Solche habe ich auch. Aber entscheidend ist, hast du jemanden, mit dem du betest? Und zwar nicht nur jemanden, mit dem du beten könntest. Hier sitzen wahrscheinlich viele Leute, mit denen du beten könntest, aber mit wem betest du? Weißt du, es ist toll, wenn man Freunde hat. Ich habe Freunde, mit denen könnte ich klettern gehen. Wenn ich das nicht tue, dann ist das kein Kletterfreund. Dann ist es, ja, theoretisch könnten wir klettern gehen. Ist ja super. Aber wenn wir das nicht tun, ja, dann ist es für die Katz. Also, dann kann man sich das sparen. Deshalb, das Entscheidende ist, tust du das? Betest du mit deinen Freunden? Das ist für mich immer wieder entscheidend. Das sind die Menschen in meinem Leben, wo ich weiß, denen kann ich alles anvertrauen. Und die stehen hinter mir und weisen mich auch immer wieder auf Jesus hin. Und was total schön ist, wenn ein Freund zwischendurch im Gespräch sagt, hey, lass uns doch gerade dafür beten. Und vielleicht hat man selbst gar keine Lust gerade im Moment darauf, weil man irgendwie so am Ende ist und dann ist jemand anderes da, der an deiner Stelle für dich betet. Und genau das ist auch das, was Jesus sagt, dass der Heilige Geist für uns betet, wenn wir nicht mehr dazu in der Lage sind, stellvertretend. Und genauso dürfen wir das, oder ist es was total Schönes, das in der Freundschaft auch zu erleben, wenn jemand anderes stellvertretend für dich betet und nicht sagt, ich bete für dich, sondern das in dem Moment dann auch tut. Was ich total schön finde bei David und Jonathan, in 1. Samuel 23, da lesen wir von einem zweiten Bund. Also David und Jonathan haben einen Bund geschlossen, das finde ich schon mal was Außergewöhnliches, macht man heute nicht mehr, außer wenn man heiratet, dann schließt man noch den Bund der Ehe. Aber ich finde es eine doch nachdenkenswerte Tatsache, zu überlegen, mit jemandem einen Bund zu schließen und zu sagen, hey, wir sind Freunde, das auch festzumachen. Und das finde ich total spannend bei David und Jonathan. Die hatten nämlich eine Fernbeziehung, wenn man das so nennen darf, weil David die ganze Zeit auf der Flucht war vor Jonathans Vater, vor König Saul, der ihn töten wollte, weil David der neue verheißene König war. Das hat Saul natürlich nicht gepasst. Aber Jonathan blieb trotzdem bei seinem Vater, obwohl er Davids bester Freund war. Das war eine, glaube ich, ziemlich spannungsvolle Situation für alle. Und Jonathan besucht David, als er auf der Flucht war. Ich frage mich auch immer, wie das dann funktioniert hat, woher Jonathan wusste, wo David war. Also Saul wusste es nie oder wenn, dann meistens zu spät. Aber woher wusste Jonathan das? Der konnte ihm ja nicht gerade eine WhatsApp schreiben. Hey, ich bin jetzt gerade hier da in der Wüste Sif, komm mal vorbei. Also finde ich spannend, wie das funktioniert hat. Da habe ich mich so gefragt, wie die dann miteinander kommuniziert haben. Gibt die Bibel leider keine Auskunft drüber. Aber in 1. Samuel 23 steht, eines Tages, als David sich gerade in Horesha in der Wüste Sif aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Hab keine Angst, redete er zu ihm. Mein Vater wird dich nicht finden. Eines Tages wirst du König über Israel sein und ich bin dann dein Stellvertreter. Das weiß auch Saul, mein Vater. Danach schworen sie einander erneut ewige Freundschaft und riefen den Herrn als Zeugen an. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte wieder nach Hause zurück. Sie schworen erneut Freundschaft und riefen den Herrn als Zeugen an. Das finde ich so eine schöne Beschreibung, zu sagen, das waren nicht nur David und Jonathan, sondern das war David, Jonathan und Gott. Das war das, was diese Beziehung so einzigartig gemacht hat. Nicht einfach zwei Männer, die auf derselben Wellenlänge waren, sondern Gott, der sie vereint und zusammengeschmiedet hat. Und eine andere Sache fand ich schön in diesem, bei diesem Bundesschluss, was Jonathan sagt. Erstmal wieder dieser Aspekt, er ermutigte David, er wusste ganz genau, wie es ihm geht. Und er sagt, hey, vertrau auf Gottes Hilfe. Und was dann kommt, finde ich auch toll. Er sagt, hey, eines Tages, da wirst du König über Israel sein. Das ist das, was Gott verheißen hat. Und ich werde dein Stellvertreter sein. Die beiden träumen miteinander. Die hatten so wenig Zeit miteinander, mussten sich immer heimlich treffen, damit Saul da keine Lunte riecht. Und sie haben gemeinsam geträumt. Und das finde ich so schön. Jonathan sagt, ja, du wirst einmal König sein, ich werde dein Stellvertreter sein. Und das finde ich, also charakterlich von Jonathan erstmal krass, dass er das so ausdrückt und sagt, ja, ist kein Problem, ich sollte eigentlich König werden, so wie das damals normalerweise ablief, wurde der älteste Sohn König, wenn er nicht umgebracht wurde davor. Da war das eigentlich der älteste Sohn. Aber hier lief die Geschichte ganz anders. Und Jonathan hat sich damit arrangiert. Und er wusste das. Und er sah es als Gottes Wirken. Und träumten aber gemeinsam davon, ey, stell dir vor, wenn das hier alles mal vorbei ist, dann dürfen wir gemeinsam das Volk Gottes regieren und leiten. Und das finde ich immer wieder tolle Eigenschaften. Deshalb vielleicht auch als Tipp für dich, für deine Freundschaften. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Träumt gemeinsam. Träumt gemeinsam. Das sind für mich immer wieder ganz besondere Momente, wenn man gemeinsam träumt, auch im Reich Gottes. Hey, was ist noch möglich? Was können wir tun? Wie können wir uns einbringen? Wie können wir da weiter vorwärts gehen? Das ist für mich was total Besonderes. Und umso trauriger ist es zu lesen, dass dieser Traum nie wahr wurde. Also von dem, was Jonathan da beschreibt, von dem er geträumt hat, dass er mit David einmal gemeinsam in Israel regieren kann, das ist niemals eingetroffen, weil Jonathan im Kampf gefallen ist. Und mit seinen Brüdern und sein Vater auch. Und David schreibt dann ein Lied über ihn und über Saul. Mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Und das sagt ein David, der jetzt bei Frauenliebe sich gut auskannte mit seinen vielen Frauen. Und Jonathan, ja, sie kam nie dazu, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und so ein bisschen habe ich gedacht, scheint Jonathan in der Geschichte das Bauernopfer zu sein. So, das Bauernopfer Gottes, David sollte König werden und Jonathan ist dann doch irgendwie auf der Strecke geblieben. Er fällt mit seinen Brüdern und mit seinem Vater im Kampf. Er, der doch so sehr auf Gott vertraute, dieser Jonathan, habe ich so gedacht, ist er nicht ungerechtfertigt und viel zu früh gestorben? Hätte er es nicht verdient gehabt, mit David genau das zu erleben, wo er schon so demütig auf sein Königtum verzichtet hat? Und dann ist mir ein Satz eingefallen, den irgendjemand mal gesagt hat zu Jonathans Tod: Manchmal pflückt Gott die schönsten Blumen zuerst. Wir können das nicht verstehen, wie Gottes Handeln ist, weil ich bin von diesem Jonathan, von diesem Mann so sehr beeindruckt. Er verzichtet einfach auf seine Königswürde, befreundet sich mit dem Mann, der eigentlich sein größter Konkurrent ist. Und allein das zeigt schon, wie geeignet Jonathan gewesen wäre, seinem Vater auf dem Thron zu folgen. Jonathan war charakterlich maximal als König geeignet. Und Jonathan scheint in dieser Geschichte der Loser zu sein. Aber wenn man genau liest, dann erkennt man die Gottesfurcht in seinem Herzen, sein Gottvertrauen und seinen Mut und seine Integrität ist mir immer wieder so ein großes Vorbild. Und für mich ist in dieser Geschichte Jonathan der Held, nicht David. Für mich ist Jonathan ein ganz, ganz großes Vorbild, weil er genau das lebt, was in Johannes 15, Vers 13 steht: Keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist das, was Jonathan getan hat. Er ist nicht für David gestorben, er ist einfach im Kampf gestorben. Aber er hat sein Leben, seine Vorstellungen, seine Ansprüche aufgegeben, weil er in diese Freundschaft investiert hat. Und das finde ich, und ich finde, dass er damit ganz, ganz krass auf Jesus hinweist, der für uns alles aufgegeben hat. Und mit dem, was er hinter sich lässt und einfach, ich sag mal, David das Feld überlässt, zeigt er genau das. Für Freundschaft eigene Wünsche und Vorstellungen auch mal aufzugeben. Das lässt sich nicht nur auf Beziehung oder Ehe oder so übertragen, sondern auch in Freundschaft finde ich es stark, wenn man es schafft, genau das zu tun. Und diese Gemeinschaft, die David und Jonathan in ihrem Leben erleben durften, auch wenn sie nur punktuell war, das war eine echte Gemeinschaft. Weil Gemeinschaft übersetzt bedeutet Anteil nehmen und Anteil geben. Weißt du, das habe ich auch schon öfters mal gesagt. Ich finde, dieses Wort Gemeinschaft wird oft so inflationär genutzt, einfach nur zu sagen, wir hatten halt eine schöne Zeit. Aber Gemeinschaft bedeutet Anteil geben und Anteil nehmen. Das heißt, ich gebe etwas von mir und nehme etwas von dem anderen. Also es ist nicht einfach nur, ich nehme halt von irgendwas und von irgendwo etwas, sondern in der Gemeinschaft, gute Gemeinschaft existiert nur, wenn wir Anteil geben und Anteil nehmen. Und vielleicht nimmt man mal mehr Anteil, ja, das ist das, wie wir ausdrücken, wenn jemand gestorben ist. Ich nehme Anteil am Tod oder an deiner Trauer. Das ist echte Gemeinschaft, wenn wir Anteil nehmen und Anteil geben. Und genau das, mein geistliches Leben war und ist geprägt von Menschen, die in mich investiert haben oder die in mich investieren. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Und für mich ist es auch was Besonderes, dass der Alex und der MPP jetzt zum Beispiel hier sind, mit denen ich so eine Beziehung leben darf. Und dieses Anteil nehmen und Anteil geben wirklich praktizieren darf. Und das sind für mich immer wieder besondere Momente, im Glauben auch zu wachsen. Und mich motiviert das oder hat das motiviert, den MPP zu sehen, der so viel in mich investiert hat, auch in andere Menschen zu investieren. Und ich glaube, das ist das Effektivste, was es gibt. Wenn wir in andere Menschen investieren, wenn wir Anteil geben, wenn wir von dem, was wir von Gott bekommen haben, mit dem, was wir erlebt haben, andere Menschen prägen und sie mit hineinnehmen. Und wir sehen das in der Bibel immer wieder Beispiele dafür, ob das Mose und Josua waren, David und Jonathan, Ruth und Naomi, Barnabas und Paulus, und dann Paulus und Timotheus, da sehen wir auch, dass es immer wieder weitergeht von Generation zu Generation. Jesus und Petrus, Johannes, Jakobus, Eli und Samuel, Daniel und seine Freunde. Also die Bibel ist voll von diesen Freundschaftsgeschichten. Und dabei ist es ja manchmal so, dass es einen Mentor und einen Mentee gibt, wie wir das vielleicht hatten, aber vielleicht sich daraus auch eine Freundschaft entwickelt oder Freundschaft einfach von Anfang an auf Augenhöhe stattfindet. Und ich glaube, dass das unsere Gemeinschaft immens stärkt, wenn wir in unsere Beziehungen untereinander investieren. Wenn wir untereinander wirklich Anteil nehmen und Anteil geben. Und wir nicht nur beten, wenn hat jemand eine Gebetsgemeinschaft organisiert, sondern weil wir das in unseren Beziehungen untereinander einfach ganz natürlich leben. Dann kann Gemeinde auch immer mehr zu einem Ort werden, wo wir nicht einfach nur nehmen von dem, was wir vielleicht in unserem Hauskreis oder im Gottesdienst oder so hören und mitnehmen, sondern immer mehr auch andere beschenken können, weil wir selbst in unseren Beziehungen so beschenkt werden. Und ich habe damals, als ich angefangen habe, für Freunde zu beten, war mein Gebet, Jesus, also jetzt so platt gesagt, Jesus schenkt mir Freunde. Und man kann den Spieß auch umdrehen. Oder ich glaube, das Gebet wäre noch mutiger zu sagen, wem kann ich denn ein Freund sein? Für mich war das Gebet damals einfach so aus der Not heraus, einfach so ein ehrliches Gebet, ich wünsche mir Freunde. Und ich glaube aber auch, dass wir den Fokus anders setzen können, zu sagen, wem kann ich denn ein Freund sein? Wem bist du ein echter Freund? Wem bist du jemand, der von dir sagen würde, hey, von dem habe ich Anteil genommen, von dem habe ich etwas bekommen, von dem durfte ich etwas lernen? Und das bedeutet nicht immer, dass Älteren lernen, sondern das kann auch andersrum sein. Ich durfte zum Beispiel vor 2 oder 3 Wochen von 7 jungen Männern oder werdenden Männern etwas lernen. Die haben mir etwas beigebracht. Und zwar, es lohnt sich weiterzugehen, auch wenn es weh tut. Das haben wir zusammen erlebt, der Matti, genau. Das hat wehgetan, gell? Mir hat es auch richtig wehgetan. Ich habe euch das nicht gesagt, ich hatte aber die falschen Schuhe an. Ich hatte richtig Schmerzen beim Gehen, also hatte ich schon lange nicht mehr. Deshalb war das gut. Wir haben einfach gesagt, wir gehen, also wir sind 60 Kilometer gewandert in 3 Tagen mit vollem Marschgepäck und 1500 Höhenmeter. Ja, also das war wirklich eine beeindruckende Leistung. Und für mich war es schön zu sehen, wieder neu zu erkennen, wow, wie ätzend das zwischendurch war. Aber wie triumphierend, als wir am Schluss diese 60 Kilometer einmarschierend in das Winterbacher Schwimmbad feiern konnten. Und da sind wir so ein Stück Weg gegangen und haben gemerkt, wow, es lohnt sich dran zu bleiben. Und das durfte ich wieder neu an euch sehen und lernen und selbst wieder merken, dass andere Menschen das mit mir gemacht haben und ich lernen durfte, schon jetzt, dass es sich lohnt, weiterzugehen, auch wenn es mal wehtut. Und das ist mir durch unsere Tour da nochmal so krass bewusst geworden. Und da durfte ich von euch lernen, dass genau das eine entscheidende Eigenschaft in unserem Leben ist. Vishal Mangalwadi, der dieses Buch der Mitte geschrieben hat, indischer Philosoph und Christ, der hat geschrieben, wir haben heute ein großes Problem damit, Spannungen und Herausforderungen zu durchleben. Die Welt um uns herum hat Gott aus ihrem Denken und Leben verbannt. Ihr einziges Ziel ist, die Bedürfnisse, die ich im Moment habe, zu befriedigen. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Deshalb brauchen wir junge Menschen, die es gelernt haben oder lernen, weiterzugehen, auch wenn es wehtut und nicht direkt die Belohnung zu erhalten für das, was ich gerade tue. Ja, du ziehst dein Smartphone raus und kannst dich direkt belohnen mit irgendeinem Video und was weiß ich. Das springt voll auf unser Belohnungssystem an. Und dass es sich lohnt, weiterzugehen, auch wenn ich nicht direkt Befriedigung meiner Bedürfnisse bekomme. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir auch als Jünger Jesus brauchen. Hast du Menschen in deinem Leben, von denen du auch so profitieren konntest? Vielleicht ist das mal was für heute Nachmittag zum drüber nachdenken und dir mal aufzuschreiben. Was durfte ich denn von anderen Menschen in meinem Leben lernen? Wo haben Menschen mich begleitet und entscheidende Dinge mir in meinem Leben beigebracht, weil sie es mir vorgelebt haben oder weil sie mir Dinge gesagt haben, genau im richtigen Moment? Ich will dich ermutigen, loszulegen, gerade wenn das Konzept echter, tiefgehender Freundschaften für dich vielleicht noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Vielleicht, weil du schon zu sehr enttäuscht wurdest von Freundschaften. Vielleicht, weil du aus deiner Sicht nie Zeit hattest für so intensive Beziehungen. Vielleicht, weil du nie den Richtigen getroffen hast. Vielleicht aber auch, weil dir nie jemand vorgelebt hat, wie wichtig solche Freundschaften sind. Vielleicht, weil du noch nie in deinem Leben dafür gebetet hast. Und es braucht Mut, sein Herz zu teilen. Manche Menschen brauchen länger, um Vertrauen zu jemandem aufzubauen. Aber dieser Prozess ist super wichtig für Beziehungen. Ein guter Freund, der sagt immer wieder zu mir, Dave, ich stehe zu 100% hinter dir. Und das ist mir letztens aufgefallen, habe ich gesagt, das sagt er irgendwie oft. Und ich habe gedacht, wow, das ist so ein simpler Satz. Aber ich weiß, der meint das ernst und ich kann mich 100% auf den verlassen. Egal, was ich ihm anvertraue, egal, was ich für einen Mist baue, egal, ob ich falsche Entscheidungen in meinem Leben treffe oder richtige oder gute, er steht hinter mir und das finde ich was total Geniales. Und ich wünsche dir, dass du solche Freunde in deinem Leben hast oder solche Freunde gewinnst, von denen du weißt, die stehen 100% hinter mir. Und dass du zu einem Freund wirst, von dem andere sagen, hey, der oder die steht 100% hinter mir, das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass die Dimension einer Freundschaft, die durch den Heiligen Geist zusammengeschmiedet ist, unvergleichbar ist. Keine herkömmliche Beziehung in dieser Welt kann das erreichen. Das ist für mich immer wieder ein tiefes Geheimnis, dass Gott derjenige ist, oder wenn Gott derjenige ist, der Freundschaften zusammenfügt, dann ist das wirklich etwas Besonderes. Weil der Geist Gottes in uns eine Verbindung schafft, die über dieses Leben hinausreicht und in die Ewigkeit hineingreift. Und genau diese Freundschaften wünsche ich euch und wir wollen diesen Gott jetzt nochmal anbeten mit zwei Liedern und ich lade euch ein, damit zu machen.